Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf diesen Tag, auf diesen Dienstag. Und als wäre Russland nicht schon Problem genug, drängt da ein anderes Problem auf die Agenda. Recherchen, die heute veröffentlicht wurden vom Spiegel, vom Bayerischen Rundfunk, gemeinsam mit vielen internationalen Medienhäusern wie der BBC beispielsweise, über die wahre Situation der Uiguren in China. Bevor wir darüber sprechen, ein kleiner Einblick in die Recherchen.
Sicherheitskräfte, die einen Inhaftierten abführen, an Händen und Füßen gefesselt, über seinem Kopf ein Sack. Sie setzen ihn in einen sogenannten Tiger Chair, der nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Folter verwendet wird. Andere Fotos zeigen Uniformierte mit Sturmgewehren oder Holzknüppeln. Die Bilder sind Teil der Xinjiang Police Files und Bestandteil eines Datenleaks, das BR, Spiegel und zahlreiche internationale Partner über Wochen ausgewertet haben. Das Leak ermöglicht erstmals einen Einblick in das Innere von Lagern im Nordwesten Chinas, in denen nach Ansicht von Experten zeitweise 1 Million Uiguren festgehalten wurden, eine mehrheitlich muslimische Minderheit.
Einige Details also aus den umfangreichen Recherchen, die Sie finden unter dem Hashtag Xinjiang Police Files. Ja, wie reagieren darauf, also auch politisch? Ich stelle diese Frage meinem heutigen Gast, dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ich habe sie aber auch gerade unserem Publikum gestellt im offenen Studio und sehe da beispielsweise einen Kommentar von Johannes Flücke, der schreibt, und die Welt schaut immer noch weg. Wie kann man ein Land unterstützen, das so mit Menschen umgeht, nur für die Profite? Herr von Lucke, wie kann man?
Ja, das ist die Riesenfrage und es wirft das ganze Dilemma auf, das wir gegenwärtig erleben. Es ist ja nicht so, dass diese jetzt erstmalig visuell in dieser Deutlichkeit beobachtbaren Bilder, dass sie davor in ihrem sachlichen Inhalt nicht bekannt gewesen wären. Es wird bloß der ganze Zynismus deutlich. Es wird übrigens parallel dazu, und das macht übrigens auch das Politikum noch mal mehr aus, es reist gerade die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet nach China. Es ist ein ausgesprochen gescheites Timing. Es wird quasi schwarz auf weiß der Sorgerechnung getragen, dass sie dort Potemkinsche Friedensdörfer gezeigt bekommen hätte. Und es wird in aller Brutalität, mit welchem Zynismus China, das ja behauptet, es sei ein Ausbildungslager, die Leute hätten ihre Ausbildung abgeschlossen, eine völlige verkehrte Welt darstellen. Wir müssen uns aber leider, und da wird es dann so prekär, der harten, brutalen Realität stellen. Wir haben bisher über die Abhängigkeit von Russland gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, energieabhängig zu sein. Wir haben aber die andere Abhängigkeit nie in dieser Deutlichkeit benannt. Und das macht es, wir haben so schön davor im O-Ton Hubertus Heil gehört, die Wirtschaft darf nicht nur um die wirtschaftlichen in Kreisen, sondern auch um Werte, wenn wir ehrlich sind. Dann sind wir in doppelter Weise abhängig. Wir haben das billige Öl, das billige Gas aus Russland bekommen. Wir haben dort unsere Automobilwirtschaft, von der wir übrigens alle in weitem Maße leben, angetrieben. Und wir haben große Teile, ich glaube, man spricht von 40-50% der eigentlich gewinnbringenden Automobile nach China verbracht. Das heißt, es war ein großer Schweigepakt, den wir eingegangen sind. Und in der Tat, Sie werfen die entscheidende Frage auf. Ist die Möglichkeit nur noch die, wenn wir uns ehrlich machen, in einer kleinen und ziemlich kleinen demokratischen Restwelt globalen Verkehr zu haben, was aber auch fatale Implikationen hat, nämlich die Tatsache, dass die Vorstellung der Verflechtung, für die übrigens gerade interessanterweise Robert Habeck in Davos kämpft, der deutlich sagt, wir wollen mit der Globalisierung nicht brechen, wir wollen auch weiter Verflechtung stellen, dass diese als die Idee eines kapitalistischen Friedens, in der alle Staaten miteinander verbunden sind, dass die obsolet wird. Das ist die große Frage, Decoupling, also Abkopplung oder weiter festhalten an einer gerechten Globalisierung.
Sie stellen die Frage und ich frage dann natürlich, ob Sie sie auch beantworten wollen. Ich schaue nochmal bei uns in den Chat, wo man nämlich auch beide Pole sieht. Frau Koch weist darauf hin, dass wir das ja auch schon länger wussten von den Uiguren. Das sind jetzt neue Dokumente und dass wir dennoch immer weitergemacht haben, möglicherweise auch wegen der von Ihnen beschriebenen Abhängigkeiten. Und gleichzeitig schreibt Markus Dembowski, naja, wir sind leider mittlerweile sehr abhängig von China, sodass mögliche Sanktionen oder Abbruch von Handelsbeziehungen, er schreibt, sehr schmerzhaft für uns werden würden. Schmerzhaft heißt ja aber immerhin, dass sie im Bereich des Möglichen wären. Sind sie das? Und müsste dieser Schritt auch vielleicht nicht radikal, aber doch langsam angegangen werden?
Natürlich müssen wir uns fragen, und das wird eine der Großfragen der Zukunft sein, inwieweit eine zum Teil ja auch der eigenen Resilienz geschuldete stärkere Autonomie der demokratischen Hemisphäre notwendig ist. Wir haben es ja gerade im Falle Russlands erlebt. Autonomie kann einen dann auch unabhängig machen im Falle des Krieges. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns schon ehrlich machen. Das Wohlstandsmodell, und zwar bedingt durch Importe, die wir aus China beziehen, denken wir nur an seltene Erden, denken wir an all das, was in hohem Maße unsere neuen Elektromotoren anbelangt, sind auf der einen Seite erforderlich und mindestens so erforderlich sind die enormen Gewinnspannen, die wir mit dem Export unserer Produkte nach China erreichen. Der Lebensstandard in Deutschland hängt in ganz großem Maße von dem China-Handel ab. Und insofern müssen wir uns da schon dann sehr, sehr grundsätzlich die Frage stellen, ist all das, was ja noch vor kurzem die Geschäftsgrundlage dieser Ampelkoalition war, ich sage bewusst und überhaupt nicht hämisch, vor dem großen, der großen Zäsur, dem 24. Februar, dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, all das ist in Frage gestellt, weil plötzlich die Frage aufgeworfen ist, und zwar ganz grundsätzlich, können zwei, die sich übrigens ewige Freundschaft geschworen haben, nämlich Russland und China, die gemeinsam ein expliziten Pakt gegen den Westen, gegen Demokratie geschlossen haben. Und das beweisen diese Lager gegen die Uiguren. Können wir letztlich diese Wirtschaft mit ihnen aufrechterhalten unter Inkaufnahme von Menschenrechtsverletzungen? Oder müssen wir so ehrlich sein, wir müssen von erheblichen Wohlstandsgewinnen Abstand nehmen?
Ich merke, Sie bleiben bei der Frage.
Ja, ich will die Antwort auch gerne geben. Ja, Die Frage wäre die, die Politik hat sie bisher nicht in der Weise klar beantwortet, dass sie sagt, wir wollen das der deutschen Bevölkerung zumuten. Ich bin absolut dafür. Ich wäre in vielen Bereichen dafür. Wir müssen bloß dann so ehrlich sein, und das muss unsere Politik, dass sie diese Ehrlichkeit tatsächlich der Bevölkerung zumutet. Also, um ganz konkret zu sagen, wenn Hubertus Heil, den ich als Arbeitsminister ausgesprochen schätze, sagt, es kann nicht nur um wirtschaftliche Interessen gehen, sondern auch um Werte, dann wäre die Konsequenz, ja, wir müssen unserer deutschen Bevölkerung die ehrliche Wahrheit sagen, wenn wir uns ehrlich machen müssen und wollen, dann können wir das nur unter Einbuße. Ich bin absolut dafür, übrigens auch gegenüber Russland. Wir haben doch genau das gleiche Problem bei der Gasfrage.
Aber da haben wir verschiedene Regierungspolitiker. Christian Lindner hat das gesagt. Robert Habeck hat das nochmal in seiner ganz eigenen Rhetorik gesagt. Dieser Krieg, und das war bezogen auf Russland, macht uns ärmer. Er wird uns alle ärmer machen. Jetzt finde ich es interessant, wie es da eine Zweiteilung gibt. Wenn es ein Land gibt, das einen Angriffskrieg führt, dann sind die internationalen Reaktionen klar und die Schritte sind klar. Bei China beobachten wir seit Jahren eine Verschärfung der Menschenrechtslage plus, das wäre ja quasi, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, die Gäste im offenen Studio können das sehen, wie ich das gerade mache, nur innenpolitische Sachen. Ja. Aber wir sehen ja auch eine Aggression Chinas auch nach außen. Und da scheinen diese Standards, die jetzt richtigerweise auf Russland angewandt werden, letztendlich nicht im Instrumentenkasten zu
liegen. Naja, Sie haben völlig recht, ein ganz entscheidender Unterschied, der aber leider auch völkerrechtlich absolut grundiert ist und eine Basis im Völkerrecht hat. Es ist, man muss es in aller Brutalität sagen, es gibt keine völkerrechtliche Legitimität, wenn es nicht um genozidale Fragen geht, zur Intervention in innerstaatliche Fragestellungen. Denken wir auch an den Fall Syrien beispielsweise. Also da die fast Verfolgung, Teilvernichtung des eigenen Staatsvolkes durch den syrischen Diktator Assad, unterstützt durch Putin, hat die internationale Staatsgemeinschaft nicht zur Intervention berechtigt. Da gibt es Responsibility to Protect, ein sehr umstrittener Gedanke, dass es das im schlimmsten Falle geben kann. Aber auch das ist hoch umstritten und eigentlich braucht es dafür auch einen Beschluss des Sicherheitsrates, den man eigentlich nie kriegt.
Es gibt eine Stufe davor.
Es gibt eine moralische Stufe.
Also wir müssen ja nicht in China einmarschieren, bewahre Gott, aber die Frage, ob deutsche Unternehmen dort produzieren, dort Handel treiben, Geschäftsbeziehungen haben, das ist ja eine sehr konkrete und die ist nicht vom Völkerrecht abhängig, sondern...
Nein, in der Tat, das will ich damit aber sagen. Aber man muss die Unterschiede klar haben. Die Tatsache, dass wir in diesem Fall und neben dem übrigens großen Eigeninteresse, dass die Ukraine besteht, das dürfen wir auch nie vernachlässigen, weil die Putin gelesen haben, begriffen haben, er würde bei der Ukraine nicht Stopp machen, wenn er denn in der Lage wäre, sie zu überrollen, was ja übrigens am Anfang viele befürchtet haben. Wir sprechen ja noch gleich drüber. Aber bei der Ukraine gibt es ein dezidiertes Recht, völkerrechtlich grundiert, zur Unterstützung eines angegriffenen Staates bei der Selbstverteidigung. Das ist eine ausdrückliche völkerrechtlich legitimierte Sache und natürlich damit auch eine Basis. In der anderen Sache, und deswegen macht es das eigentlich für uns viel brutaler, ist es eine absolute Frage der Verständigung über unsere Moral und die müsste uns meines Erachtens genauso veranlassen, in der Tat, weil dieses chinesische Regime natürlich nur dadurch auch aufrechterhalten wird, dass wir es in dem Maße wirtschaftlich unterstützen und wir müssten natürlich auch dem Rechnung tragen und uns fragen, können wir das aufrechterhalten? Ich bin bloß der Meinung, das muss man einer Bevölkerung erst einmal beibringen. Es ist doch bisher auch in dem Krieg, wir haben ein gespaltenes Land und das ist in der Ukraine, in der Uigurenfrage noch, wäre das noch viel dramatischer. Der Krieg ist nur ein Stück weit überhaupt bei der Bevölkerung so angekommen, dass diese moralische Frage wirklich präsent ist. Der Großteil der Bevölkerung lebt ein Leben, haben Sie den Eindruck, dass das Leben in Deutschland, also nun, dass die Leute mit Asche auf dem Haupt durch die Gegend gehen?
Nein, nicht mit Asche auf dem Haupt. Den Eindruck, den ich habe, und das war ein starker Anfangseindruck, dass es viele Menschen in einem ganz starken Maße bedrückt hat. Und es ist ein Eindruck, und den kann man, glaube ich, auch mit Zahlen untermauern, dass es natürlich ganz viele Menschen ganz konkret in ihrer Lebensrealität trifft durch gestiegene Preise. Ja, ein Preis, den sie bereit sind zu zahlen. Ich weiß nicht, ob freiwillig, aber den sie bezahlen müssen.
Naja, sie müssen ihn bezahlen und sie erleben schon jetzt, wie die Wahl in der letzten Woche darauf reagiert hat mit massiver Wahlenthaltung. Offensichtlich hat die Frage der Eigenbelastung eine zunehmend große Rolle gespielt. Das war übrigens auch die Bilanz der Parteien, die geschlagen waren, allesamt, weil nur 55% überhaupt gewählt haben. Was sie festgestellt haben, wir haben offensichtlich an den eigentlichen Problemen, die ein Teil der Bevölkerung weit mehr empfindet, nämlich nicht die Bedrückung der Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern wir haben an den eigentlichen Problemen vorbeigeredet. Und damit will ich sagen, das ist ein riesiges Problem, dass sich momentan die Regierung noch gar nicht anzufassen traut, den Menschen beizubringen, was es wirklich bedeuten würde, moralisch anständig zu handeln. Damit sollte die Regierung schleunigst anfangen.